Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Vom Geheimtipp zur Institution. In dieser Podcast-Folge gratulieren wir der Schule des Sprechens zum 30. Geburtstag. Heute begrüße ich im Talk mit Tatjana die Gründerin und Chefin der Schule des Sprechens. Mich! Und damit es nicht so blöd rüberkommt, freue ich mich riesig, dass ich einen Host habe, mit dem ich schon ganz viel gemeinsam gemacht habe. Denn interviewt werde ich von Oliver Fierler. Oliver, hallo.
Ja, hallo.
Mit dem ich schon mehr als 350 Live-Audio-Events moderiert habe, auf den unterschiedlichsten Plattformen. Wir haben uns da echt viel angetan in der Vergangenheit.
Ja, es war unglaublich. Es waren so viele Talks und über eine Vielzahl angeboten. Und in all diesen Talks hast du immer wieder einiges über dich und dein Leben erzählt. Und jetzt, anlässlich dieses 30-jährigen Geburtstags, ist es doch endlich Zeit, dass wir das mal in einem Podcast zusammenfassen,
oder? Ich finde auch, fassen wir es zusammen, denn wir haben also jeden Samstag um 10 Uhr immer unseren Live-Audio-Event auf LinkedIn. Und jetzt machen wir mal was zur Schule des Sprechens, weil es viele gibt, die sagen, wie hat das alles begonnen? It's your show.
Okay, also wie hat das alles begonnen? Das finde ich hier eine super Brücke. Also wie hat das eigentlich 1994 alles begonnen?
Wie hat das 1994 alles begonnen? Also ich kann mich erinnern, ich hatte mein Radiodebüt, da sind wir so in den Radiotagen. Ich hatte mein Radiodebüt damals auf Ö1 in der Sendung Ambiente. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, mit dem Dieter Mohr gemeinsam. Und habe parallel auf Radio Niederösterreich einen Moderatorenwettbewerb gewonnen. Da waren Menschen wie der große Frank Lester, das war damals eine Radiolegende schon, der war in der Jury. Und Peter Meissner, der dann später auch mein Chef geworden ist, weil ich ja fürs Radio Niederösterreich mehr als 300, 400 redaktionelle Beiträge geschrieben habe. Geschrieben, gestaltet, selber auch gesprochen. Und dann war relativ bald Ö3 dran mit dem Nachtprogramm. Da waren meine Chefe, wer waren denn da meine Chefs? Angelika Lang, Walter Gröbchen. Das war die Zeit, als wir alle begonnen haben. Wer waren meine Kollegen? Robert Kratke. Der ist ja nicht ganz unbekannt. Natürlich auch Nehieber, der heute eher den Sportlern ein Begriff ist. Also wir haben damals alle begonnen.
Es klingt ja nach einem Start-Ziel-Sieg. Aber ja. Waren da nicht noch irgendwelche Stolpersteine?
Da gab es viele Stolpersteine, weil das war ja noch nicht die Schulgründung, sondern das waren einfach meine Radiotage. Und damals gab es jemanden im Sprecherbüro, der gesagt hat, Tatjana, du kannst du nicht ein bisschen, du machst es gut, kannst du nicht ein bisschen mit jungen Moderatoren arbeiten? Und das habe ich gemacht. Und irgendwann waren es dann, glaube ich, 9 oder 10 oder 11. Und dann habe ich gefunden, also gratis mache ich es jetzt nimmer. Das heißt, ich habe sehr bald gemerkt, hier scheint es einen Bedarf zu geben. Und da habe ich dann die Schule des Sprechens gegründet. Und Stolpersteine gab es, ja, ganz klar. Ich war 24, meine Tochter war 5, also alleinerziehende Mom, 0 Startkapital. Wir waren arm wie die Kirchenmäuse, also von wegen. Und natürlich, ich habe mit 8 Trainern damals begonnen. Das waren auch so zum Teil meine Ikonen. Ich erinnere mich an Melita Czapka, die ich mit dem Team hatte von der ersten Stunde weg, die auch lange mit mir gearbeitet hat und mit vielen, die heute Rang und Namen hatten. Und du kannst dir vorstellen, mit 24, die waren alle viel, viel älter als ich. Also Melita Czapka war damals, glaube ich, wir haben zu ihrem 50er angestoßen. Also die waren alle unendlich älter. Das war schon auch herausfordernd, da Führungskraft zu sein für Menschen, die so viel mehr in den Sendern gemacht haben und so viel mehr natürlich auch Jahre auf den Rippen hatten. Vielleicht ein Tipp für alle, die gründen, weil ich das auch immer wieder höre. Ich glaube, Startkapital, so habe ich das zumindest erlebt, ist zum Teil wahnsinnig überbewertet. Also nicht, wenn man jetzt ein Produkt hat oder irgendwie eine Stromanlage, dann wirst du Startkapital brauchen. Aber in der Dienstleistung, ich habe es damals, ich glaube, so kreative Intelligenz ist nötig. Wir waren damals Untermieter am Bauernmarkt in einem Institut, hatten dort 6 ganz tolle, helle Klassen. Und haben natürlich immer stundenweise gezahlt, unsere Rechnungen, aber damit war es von Anfang an gedeckt. Es war immer klar, ein Kunde, der Schlüssel ist ein Trainer, der Schlüssel ist eine Raummiete und da muss halt dann irgendwas überbleiben. Und dann sind wir weitergezogen.
Ja, heute bist du ja im ersten Bezirk eine richtig prominente Adresse in der Dorotheagasse. Und also dass irgendwie deine Kunden den Eindruck haben, die Qualität ist immer da und über Jahre hinweg. Was braucht es dazu, dass meine Status
Ja,
hält.
ich sag's dir, als ich begonnen habe, da waren es ja Menschen, die waren zum Teil in meinem Alter. Heute sind die auch noch immer in meinem Alter, haben aber selber Kinder, wo bereits die Kinder- und die Kindeskindergeneration zu uns kommt. Und wenn dann jemand kommt, der damals schon mein Kunde war und sagt, Tatjana, reinkommt, wir sind ja schon sehr, sehr imperial bei uns mit tollen, großen Flügeltüren und sehr viel Altbau und 11 Klassen, schaut schon toll aus. Und der dann sagt, Tatjana, es hat sich ja zu damals nichts geändert. Damit jemand sagen kann, es hat sich nichts geändert, war 4-mal ausmalen notwendig, ja, also Unterkante, war 3-mal Parkettböden abschleifen nötig und so weiter. Das heißt, diesen Status quo zu halten, ist nicht nur jetzt im räumlichen Sinne, sondern natürlich auch im Qualitätsmanagement. Also ich bin schon auch eine Zicke, was die Qualität angeht. Das war ich immer bei anderen Trainern und bin ich natürlich auch bei meinen. Also mir ist sehr wichtig, dass wir hier ein ganz klares QM-Konzept auch haben. Und das habe ich natürlich, nachdem es mein Laden ist, in der Hand, klar.
Zwei gute Stichwörter hast du mir gegeben, und zwar das eine ist Trainer, und das andere ist, dass man den Eindruck hat, es hat sich nichts verändert. Also was sich fix verändert hat, sind die Gesichter.
Ja.
Es sind so viele Trainer auch durch die Schule, durch deine Hand gegangen. Was machst du mit dem Umstand, dass wirklich gute Leute schwer zu bekommen sind?
Ja, das stimmt. Also Fachkräftemangel ist ein Thema. Wenn ich mir anschaue, wir haben in diesen Jahren wahnsinnig viele Menschen selber, ich habe die selber gescoutet, selber geformt, selber ausgebildet. Also viele meiner Trainer, die heute mit mir arbeiten, waren ehemalige Kunden, die eben bei uns eine Sprecherausbildung, eine Sprechtrainerausbildung gemacht haben und heute in der Core Crew sind, worauf ich sehr stolz bin, weil das natürlich schon was ist, wo man sagt, okay, entwickel die Menschen weiter. Also für mich war klar, setze auf solide Charaktere, nicht auf Überflieger, weil Überflieger haben 3 Flausen und das verglüht, aber solide Charaktere, und das sind meine Trainer auch, also das ist schon cool. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, die Konkurrenz schläft nicht. Und wir haben natürlich, also viele in der Konkurrenz wachgeküsst und ihr Handwerk oder in dem Fall ihr Mundwerk geformt und geschliffen. Also ich bin schon auch stolz drauf, dass 83% der Menschen, die heute Konkurrenz sind, also Mitbewerb. Denn als ich begonnen habe vor 30 Jahren, da gab es 2 Menschen sonst noch, die sowas gemacht haben. Und also irgendwie Ingrid Amon war da im Westen Österreichs und so weiter, aber sonst gab es nicht viel. Heute gibt es ja jeden Zentimeter irgendwo eine Konkurrenz. Und 83% davon, das ist mal erhoben worden, haben einen direkten oder indirekten Bezug zur Schule des Sprechens. Das heißt, sie sind entweder ehemalige Trainer, die sich selber selbstständig gemacht haben, die wir mit in die Selbstständigkeit begleiten dürften, oder eben Kunden, die wir ausgebildet haben, weil sie die Sprechtrainerausbildung gemacht haben. Also wenn man mal in den Lebensläufen derer schaut, dann findet man die Schule des Sprechens ganz, ganz häufig als Referenz auf LinkedIn, in den sozialen Medien, eben in Lebensläufen und Biografien. Und das finde ich schon cool.
In diesen 30 Jahren, bei den vielen verschiedenen Trainern, die du auch hattest, hast du ja einige Produkte entwickelt. Und viele davon sind auch eine Art, ja, also nicht nur eine Art, sondern wirklich ein Ausbildungsstandard geworden im deutschsprachigen Raum. Und wenn ich jetzt zu dir in die Schule komme, was ist denn das so, der Ausbildungsstandard? Was darf ich mir da vorstellen? Wie läuft es ab?
Also es gab vorher eine Sprecherausbildung in dieser Form nicht, mit einer kommissionellen Prüfung. Es gibt also immer wieder, wird das Konzept zum Teil kopiert, wo dann eigene Menschen ihre eigenen Kunden beurteilen. Das ist bei uns nicht so. Wir haben natürlich keine Stimme in der Kommission, sondern dafür gibt's eine kommissionelle Geschichte. Wie läuft's ab? Du kommst zu uns und hast die vage Vermutung, irgendwie, ich rede ganz gut, ich präsentiere ganz gut, aber irgendwie, ich habe vielleicht das Gefühl, ich will da mehr machen. Und dann gibt es 2 so Ausbildungsstränge. Das eine ist eine Ausbildung, das dauert ein Jahr, ist wirklich für die Profis, die sagen, ich möchte Sprecher werden. Da wird man dann gezapft oder vorbereitet auf Nachrichten, Beitrag, Moderation, Werbung, muss seinen eigenen Podcast schreiben und der wird auch der Kommission zu Gehör gebracht. Das heißt, du bist ausgebildeter Sprecher, der in der Lage ist, ja, eben die Podcasts von anderen Menschen zu besprechen, deine freien Reden, deine Trauerreden, deine was auch immer, in welche Richtung du dich entwickelt hast, also eben hier zu machen. Das ist eine Ausbildung. Die dauert ein Jahr und da wird auch nicht jeder aufgenommen, sondern da schauen wir schon, wer kommt damit an Bord, in wen investieren wir, denn unsere Sprecher blühen, ganz egal, RTL, Sat, ProSieben, SRG, natürlich auch in Österreich, ORF und Co., die bringen das ja auch als Zerstäuber in der Reputation wieder zurück. Und das andere ist eine Weiterbildung. Ja, Rhetorik gehört zu den Future Skills, Das ist ganz klar. Also wir müssen das heute am Start haben. Es geht nicht mehr darum, dass nur der Vorstand reden können muss und jeder muss heute irgendwie Gespräche führen, präsentieren, argumentieren, Killerphrasen abwehren, Manipulationen erkennen. Und für die ist ein Business-Rhetorik-Diplom spannend. Da hat man eben auch ein bisschen Atemtechnik drinnen, Sprechtechnik. Da wird auch mit geschaut, was du mit deiner Stimme machen kannst, ob du mehr modulieren kannst und was du auch inhaltlich dir in den Toolkit so als Skills mitnehmen kannst. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, auf die aufbauend es dann viele gibt, die sagen, jetzt habe ich meine Sprecherausbildung, jetzt bin ich Profisprecher, ich mag jetzt die Sprechtrainerausbildung machen und vielleicht sogar bei der Tatjana an Bord in die Chorgruppe kommen. Oder jetzt habe ich mein Business-Rhetorik-Diplom auf der anderen Seite. Jetzt will ich vielleicht sogar den Business-Rhetorik-Master machen oder ich möchte auch sowas sein wie die Tatjana. Ich mag den Business-Rhetorik-Coach machen und selber auch Rhetorik-Trainer sein. Also da gibt es zwei verschiedene Kanäle. Losgehen tut alles bei mir, Oliver. Du wirst bei mir eine Erstanalyse machen, die kostet 99 Euro. Ich mache die seit 30 Jahren selber und da mache ich eine Stimm- und Bedarfsanalyse, ein Sprachmusterprofil und wir werten auch die Stimmen und die Rhetorik aus, weil ja da jeder auch ein bisschen was anderes mitbringt.
Wow, also das ist ja wirklich was, das ist super umfangreich. Ja. Auch diese Ausbildungsstandards decken ja wirklich einiges ab. Und trotzdem hast du immer wieder in unseren Talks ja auch so kleine Highlights erzählt von offensichtlich Nischen, die du auch wahrscheinlich auch sehr persönlich abdeckst, wo Menschen zu dir kommen und nicht diese Standardschienen einhalten, sondern ganz, ganz individuelle Fragen, Probleme, Themen haben. Wie lässt denn das? Gibt es da so Highlights?
Ich glaube, es gibt so bei jedem Unternehmer irgendwann den Wunsch, wenn die Sache läuft und natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, man muss immer schauen, dass es läuft, den Standard zu halten, ist ja vor allen Dingen das Thema, aber jeder hat dann irgendwann auch nach etlichen Jahren das Bedürfnis, war das alles, kann ich noch was anderes machen und ich habe da begonnen, mir so kleine Kinderzimmer einzurichten, also so kleine Spielräume, so kleine Labors, um auch in der Produktentwicklung mich zu fordern, hier auch ein bisschen weiterzukommen. Und da war ich zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, ich habe vor 2 Jahren mir überlegt, wenn du heute bei uns mit der Sprecherausbildung fertig bist. Wir sind ja keine Stimmvermittlungsagentur, aber wie könnte ich den angehenden Sprechern trotzdem die Möglichkeit, einen sanfteren Einstieg in den Sprechermarkt geben? Viele brauchen den übrigens gar nicht, weil die schon während der Ausbildung ihre Ausbildungskosten retour verdienen, was ich immer sensationell finde. Also da bin ich immer sprachlos. Aber eben, ich habe diese Perfect Podcast Production ins Leben gerufen, wo ich unseren Alumnis die Möglichkeit gebe, so kleine Talking Biographies zu machen. Also für Menschen, die zum Beispiel 60. Geburtstag haben oder irgendwie ein Stadtfest, wo die kleine Redakteure sein können, selber den Beitrag besprechen können und so weiter und damit natürlich eher zu Dingen kommen, weil noch die Schule dahinter steht als Institution, was oft leichter ist, als wenn du alleine als Sprecher da jetzt akquirieren gehen musst. Das war eine Idee. Und da gibt's auch coole Referenzen dazu. Von wegen Referenzen, ich finde heute wichtig, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, woran erkennt man jetzt, ob man zu euch kommt oder woanders? Ich würde ein Ausbildungsinstitut oder einen Trainer immer an den Referenzen seiner Absolventen messen. Und wenn jemand keine Absolventen on air oder sonst irgendwo in den Meetingräumen als Manager hat, dann wäre ich da vorsichtig. Deswegen habe ich für uns einen Podcast-Kanal ins Leben gerufen für unsere Alumnis. Der heißt Ein Jahr in einer Minute. So wie ich dir vorhin gesagt habe, ein Jahr dauert die Ausbildung und in einer Minute, in 60 Sekunden, die gute Minute, kann er zeigen, was er mit der Stimme kann. Das heißt, die sind alle bei uns auf der Homepage hörbar. Jeder, der mit Auszeichnung besteht, kann eine eigene Seite bei uns auf der Homepage auch bekommen, was oft den Einstieg in den Job erleichtert, weil ein Sprecher sagt, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht, aber ich habe vielleicht noch kein Geld für eine eigene Homepage und deswegen haben die bei uns auf der Seite. Also sowas zum Beispiel überlege ich mir in der Produktentwicklung. Und ich selber, also bin völlig angetan vor, ich glaube 3, 4 Jahren habe ich das gebaut, dieses First Impression Profiling. Du schickst mir ein Selfie-Video von, 40 Sekunden oder einer schwachen Minute und ich werte aus, okay, was müssen wir machen, was sind so typische Füllworte, die du verwendest, wo bist du stimmlich zu flat? Das ist auch etwas, was in den letzten Jahren immer wieder geflogen ist, was wir zum Beispiel nicht auf der Homepage stehen haben und was so ein bisschen das trifft, was du sagst, nämlich Nischen, von denen ich erzähle, die auch wirklich blühen, aber die ich jetzt nicht fett auf die Homepage schreibe, ganz klar.
Und dann darüber hinaus gibt es ja noch irgendwie so Nischen von Nischen, wo ganz individuelle Persönlichkeiten mitunter auch kommen, also wirklich Vorstände, Politiker, die man dann gar nicht auch so nennen sollte explizit, weil sie ja wirklich auch ein privates oder individuelles Coaching haben.
Und weil wir eine DSGVO haben in Amerika, könnte man damit klotzen und kleckern, weil wir haben tolle Namen und es tut mir manchmal natürlich in meiner halb südamerikanischen Seele weh, dass mein Vater in Südamerika zum Beispiel wirklich alles rausklopfen darf, da geht es, wir dürfen das gar nicht. Also das ist etwas, ja, wenn jemand, und zum Glück sagen ja viele Menschen, ich war in der Schule des Sprechens, wenn die das sagen oder in einem Zeitungsartikel sagen, dann darf ich es auch, aber ich darf es natürlich nicht outen und das hat schon auch seine Richtigkeit, stimmt.
Um da diesen Datenschutz auch zu wahren, halt nicht zu viel, aber uns doch ein bisschen einen Einblick zu geben, was waren denn da so richtig coole Sachen?
Ich glaube, als Rhetoriktrainer oder Coach und gerade als Karrierecoach bin ich schon auch jemand, ich bin stolz, wenn ich Außenseiter habe, wo man sagt, der geht jetzt in ein Hearing. Ich bin ja sehr oft bei Hearings auch auf der anderen Seite eingekauft. Ich kann jetzt dort nicht beurteilen, ist der ein guter Controller oder nicht, sondern mein Job ist zu schauen, passt der zur Kommunikation dazu? Warum? Weil heute Auswahlverfahren wie Hearings wahnsinnig viel Geld kosten Unternehmen und da ist es natürlich schon wichtig, ist es was mit uns auch zusammengeht. Und also wenn mir jemand gegeben wird oder jemand zu mir kommt, der sagt, Tatjana, ich habe ein Hearing, dann bin ich einfach wirklich wahnsinnig stolz und ich muss gleich auf Holz klopfen, dass die bei mir waren, haben ihre Jobs bekommen. Also ich habe wirklich diesbezüglich, das stimmt, eine unglaubliche Abschlussrate. Manchmal vielleicht, weil auch eben die Karriereorientierten kommen, die aussichtsreich sind, wo es dann gar nicht so schwer ist, weil es irgendwie klar ist, der wird eine gute Figur machen. Aber, und da sind wir genau bei denen, die du jetzt meinst, wenn ich einen Außenseiter habe, der irgendwie von so einem kleinen Abteilungsleiter, da, Bereichsleiter und so weiter hochschwimmt und der heute zum Beispiel Vorstand einer, ja, möglicherweise einer großen deutschen Bank ist, dann ist es etwas, wo ich das Gefühl habe, echt, das hat sich damals niemand gedacht, hat niemand uns zugetraut und ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich ein riesengroßes Blumenbouquet bei uns abgegeben wurde mit dem Zettelchen, danke Coach, jetzt sind wir Vorstand. Also das ist schon was ich einfach toll finde. Ich mag es vor allen Dingen auch, wenn ich Frauen powern kann, also dieses Female Empowerment ist etwas, was mir wichtig ist. Und da habe ich jetzt auch schon meine ersten Vorständinnen, Aufsichtsrätinnen und so weiter mit eben hier auf den Weg gebracht, was ich wichtig finde. Und es kommen aber auch ganz andere Menschen. Ich erinnere mich an einen Manager, der gar nicht seines Jobs wegen da war, sondern eigentlich, weil er eine Hochzeitsrede gehalten hat oder halten sollte, hat er auch, und das gescheit vorbereiten wollte, dass das eben vor der ganzen Verwandtschaft und seiner Braut und dass das gut funktioniert. Und dann hat er eine Hochzeitsrede gehalten und ich fand das so gestelzt und ich fand das so schwierig und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, weißt du, so gebaut. Und dann sind wir eigentlich draufgekommen, dass das, was er da gesagt hat und beteuern wollte, er halt irgendwo gelesen hat oder von Freunden sich abgeschaut hat über die Jahre und dass das überhaupt nicht das ist, was ihm eigentlich entspricht, weil er in Wirklichkeit was ganz anderes auch vorhat. Und da habe ich den Eindruck, ja, das ist auch gut, weil wir Menschen sind Säugetiere, wir spüren, wenn irgendwas nicht echt ist, wenn man sagt, wer bist denn du jetzt, du bist nicht mehr in deiner Rolle, du bist gar nicht mehr der, den wir kennen und dann finde ich sowas auch cool. Also ich habe den jedenfalls auch so beraten, dass er heute glücklich verheiratet ist und ich glaube, die Rede ihm wesentlich mehr entsprochen hat, als das, was er vorgehabt hätte.
Es scheint ja in deinen Stunden, vor allem in den persönlichen Coaches, dann durchaus recht emotional auch zuzugehen. Und der hat vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft das eine oder andere erkennen müssen. Apropos schmerzhaft, da in deiner Geschichte, es war ja nicht alles nur der pure Erfolg, jeder Versuch und jeder Tag. Was hast du denn eigentlich schmerzhaft lernen müssen?
Was habe ich schmerzhaft lernen müssen? Also ich glaube schon, ein Punkt, den ich auch mitgeben kann, ist, hör nicht auf die Einflüsterer. Also ich bin so ein bisschen bei den altvorderen Fossilen auf die eigenen Eltern zu, und das sage ich heute als doppelte Oma und zweifache Mutter, oder? Oh Gott. Aber ich finde, also wenn ich auf meine Eltern gehört hätte, dann hätte ich heute wahrscheinlich weder Kind 1, weil mit 18 ein Kind viel zu früh, noch Kind 2 mit 35 jetzt noch viel zu spät. Ich hätte auch sicher mein Unternehmen nicht. Jetzt mit 24, die Kleine beginnt in einem Jahr in die Schule, du hast kein Geld, wie stellst du das vor? Also hätte ich auf die altvorderen Fossile gehört, wäre ich heute nicht, wo ich bin. Ich glaube also, diese Einflüsterer, die es nur gut meinen und wir wissen, dass Ratschläge auch zu Rückschlägen führen können. Also das ist was, da würde ich warnen. Autarkie ist wichtig und wenn du das Gefühl hast, du hast ein cooles Baby am Start, das vielleicht noch ein Pflänzchen ist als Idee, dann zerstäube es und zerrede es nicht sofort mit allen, weil vielleicht bleibt es ein Pflänzchen, nur eine Idee und wird keine Tat. Lass dich an deinen Taten messen und lass bei den Ideen nicht zu viele mitreden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich auch selber wieder irgendwie fördert und fördert. Ich glaube, es gibt so, wenn es gut läuft, dann schon noch die Strecke, was das jetzt, was kann man noch tun? Und wenn es nicht gut läuft, da kann ich auch nur so meine Faustregel mitgeben, die ich irgendwann mal auch für viele Unternehmer, die ich begleitet habe, ins Leben gerufen habe. Weil es kommen ja auch viele mit Businessplänen, 2 Minuten, 2 Millionen, Höhle der Löwen. Wir haben ja auch viele Startups, die wir coachen. Also wer die ersten 3 Jahre nicht hackelt wie verrückt, der ist verrückt. Und wer die nächsten 3 Jahre aber immer noch so arbeitet wie die ersten 3, der hat auch was nicht begriffen. Also irgendwann muss es auch wieder ein bisschen runter vom Gas und zu den eigenen Ressourcen.
Und jetzt ein bisschen weg von der Schule, wobei das kann man ja nicht so wirklich trennen.
Die Schule bin ich! Ich
genau.
Bin die Schule! Aber das kann man nicht sagen, es gibt ganz viele Leute.
Aber jetzt sehr, sehr persönlich zu dir. Was war eigentlich dein allererster Job, den du gemacht hast?
Mein allererster Job war ein Weg von. Also mir war es ja ganz wichtig, wegzukommen vom Elternhaus, um selber was zu machen. Niemand soll mehr mitreden. Und das war cool. Ich habe in Literatur, ich habe in Deutsch maturiert. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Wo kann ich jetzt irgendwie eine Ausbildung herkriegen, die aber nicht ewig dauert? Und ich habe eine Buchhändlerlehre gemacht. Und durch die Matura sind uns damals in dieser ganzen Maturantenklasse, die wir waren in der Berufsschule, 2 Jahre angerechnet worden. Das heißt, mein erster Job war in der Buchhandlung und Bücher sind schwer. Oh! Ja, also viele, viele hier Stapel rauf, runter, Keller rauf, runter, schleppen und Weihnachtsweiße Wochen und was auch immer. Aber das war mein erster Job. Also ich bin von der Buchhändlerin eigentlich zur 6-fachen Autorin und hatte da schon den Vorteil, mal Verlagskunde gehabt zu haben, zu wissen, was ein VLB ist, das Verzeichnis lieferbarer Bücher, auch ein bisschen zu wissen, wie das hinter den Kulissen ist. Also das hat mir in meinem Leben schon auch geholfen.
Wow, wer hätte das gedacht?
Ja.
Dass du Buchhändlerin war.
Und es war so lustig, weißt du, das war so eine, also ich weiß nicht, wir waren da in dieser Berufsschule, da irgendwo in Hütteldorfer Straße, wo ja ganz viele andere auch sind, die dort 3 Jahre gehen müssen, Reisebüro und was weiß ich, Drogistinnen. Und wir waren ja nur ein Dreivierteljahr dort, weil die andere Zeit war mal, es hat ja nur ein Jahr gedauert. Und das war natürlich ein Spaß. Da waren viele, viel älter, die haben das halt auch so als zweite Lösung gemacht. Und das war halt irgendwie... Also wir hatten damals auch richtige Gaudi und bitte, ich hab's mit Auszeichnung bestanden. Ja, das war meine erste Auszeichnung nach der Matura, die ja, oh mein Gott, ja, also da, ich bin nie durchgeflogen, aber ich bin froh, dass ich durch bin und ich bin froh, dass meine Kinder alle durch sind, ohne jemals geflogen zu sein. Aber ich dürfte dich heute wahrscheinlich sogar als Geselle ausbilden, siehste.
Nicht schlecht. Gibt's irgendjemanden in deinem Leben, der dich besonders geprägt hat?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, gell, genetisch oder sozialisierend. Wir haben das ja oft in Audio-Talks besprochen. Ich bin ja Team Genetik, du bist Team Sozialisierung. Also ich meine, du musst schon zugeben, wenn wir da jetzt so ein bisschen die anderen mit einblicken lassen. Ich habe ja meinen Vater erst mit 21 kennengelernt. Mein Vater ist Universitätsprofessor, ist Bolivianer in Südamerika. Und es ist schon, ich glaube, es hat dich schon auch beeindruckt, muss man sagen, dass der... Ich habe die Kommunikationsgesellschaft geschrieben, Lackners Labor. Und mein Vater hat, ohne dass wir einander kannten, ein Buch geschrieben mit ganz ähnlichem Inhalt. Also das heißt, da gibt schon Dinge in der Genetik, wo man den Eindruck hat, echt, von dem habe ich das dann. Also wahrscheinlich ist mein Vater, auch wenn ich heute Gespräche mit ihm führe, und wir sehen uns ja nicht so oft, er lebt ja eben dort im Amazonas, also wir telefonieren öfter, ist das schon was, wo ich das Gefühl habe, das war so eine späte Prägung, dann nachdem ich schon ein Mensch war. Aber so irgendwie die eigenen Wurzeln zu wissen, ah, daher habe ich das, ist wahrscheinlich schon ein Mensch. Auf der anderen Seite, also wenn du mich beruflich fragst, dann ist da gar nichts auf weiter Flur gewesen. Dann war es wahrscheinlich wirklich ein Mann aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, Apollonius Molon. Apollonius Mollon hat auf Rhodos, du kennst die Insel Rhodos, das war quasi mein Urvater, wenn man so will, in meiner Zunft, die erste Rednerschule gebaut und hatte sehr prominente, also richtige Promi-Besucher, Cäsar, Cicero, da waren einige dort und haben sich das Maul schleifen lassen und die sind wirklich gute Rhetoriker geworden. Also das ist schon was, ich habe mich eher mit solchen Menschen dann immer auseinandergesetzt, woran ist der gescheitert, was gab es für Dinge, welche Methoden hat er auch wieder ad acta gelegt. Also ich glaube, wahrscheinlich eher sowas.
Ja, also wenn man sich ja deine Mutter anschaut und deinen Vater, dann weiß man ganz genau, woher du deine Optik hast, oder? Das war auch so ein Teil. Ja, man kann die Genetik nicht verleugnen, stimmt total. Du hast uns auch erzählt, dass du die ersten Schritte im Radio gemacht hast. Was sind da eigentlich so deine Lieblingsradiosender heute?
Ja, das ist super, oder? Also jemand, der letztlich so viele Menschen im Radio, wo jetzt wahrscheinlich viele Moderatoren hören wollen, deine Sendung, deine Sendung, deine. Also ich mach's mal so und geh mal die Lasche rum. Wenn ich in den Urlaub fahre und jetzt zum Beispiel was mache ich Ende des Jahres nach Neukaledonien fliege, dann gehe ich gerne auf Radio Apure. Radio Apure ist kein moderierter Sender, sondern Radio Apure ist was, wo du Geräusche von jeweiligen Orten in der Geografie hörst. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Algier hören willst, wie klingt dort der Markt oder irgendwo in Dubai oder sonst wo, dann hast du dort die Klänge. Also manchmal stimme ich mich ein, wie wird es dort klingen. Auf der anderen Seite höre ich privat gerne den Sender eines Kunden von mir, also ich nenne es gerne, das ist Lange FM. Das ist so ein bisschen Listen and Relax, also da geht's möglichst wenig, du kriegst deine Nachrichten, aber du hast nicht dauernd Verkehr und Nachrichten und bist du fertig und Wetter, sondern du hast, das ist ein bisschen easy listening. Und ansonsten, was höre ich noch gerne? Ich hatte in der Zeit, in der ich in Westaustralien war, im Lockdown, 3 Monate lang, ich habe mich total verliebt in diesen Nova Rock, gibt's dort einen FM-Sender. Ich habe übrigens auch Radio Fremantle sehr gerne mögen, das habe ich jeden Tag zum Kochen gehört und war ganz stolz, ist echt ein Highlight in meinem Ding. Ich habe viele Interviews gegeben für Fernsehsender, Radiosender und so weiter. Aber am anderen Ende der Welt, dass jemand hier Radio Fremantle über mein Buch und meine Arbeit was wissen wollte und dann natürlich das Interview auf Englisch machen musste, das war schon was Besonderes.
Ja, das war eine tolle Story, oder? Dort ein Interview geben. Also Musik spielt in deinem Leben ja über die Radiosender hinaus noch eine wichtige Rolle oder hat auch eine wichtige Rolle gespielt. Was ist denn das?
Ja, ich hab begonnen, mich zuerst mit meiner Gesangsstimme auseinanderzusetzen. Daher kommt wahrscheinlich auch die Geschichte der Atmung, der Stimmführung, der Stimmhygiene, also auch einfach ein Wissen drumherum. Und dann sehr bald, eben nachdem meine Tochter auf die Welt kam, kannst keine 6 Stunden mehr eine Arie schmettern. Also Operngesang war so ein bisschen das Thema. Dann von der singenden zur sprechenden Stimme in Richtung Radio umzusatteln. Das heißt, Musik hat auf der einen Seite für mich, war wichtig, weil ich nach der Buchhandlung um 18 Uhr, todmüde, wirklich todmüde, aber ich war ja so arm wie die Kirchenmaus, dann immer zum Stehplatz in die Oper gegangen bin. Das waren damals 10 Schilling, ich weiß es noch genau. Und dann wirklich 2, 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, was es für eine Oper war, also mir das noch reingezogen habe, weil ich eben wissen wollte, was tut sich da, was tut es mit mir, was macht es mit meiner Ausbildung. Also Stehplatz und Oper war eine sehr enge Klammer. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich wahrscheinlich schon so das crazy Hobby, dass ich manchen Menschen oder Sängern und jetzt echt in Popkonzerten und Livekonzerten nachfliege. Also ich bin zu Don McLean geflogen, nach Brügge, als er aufgetreten ist, oder nach Dublin zu Neil Diamond, also eine seiner letzten, bevor er die große Krankheit hatte, einer seiner letzten Konzerte gegeben hat. Und es gibt einfach keine Großen, bei denen ich nicht war. Also alleine letztes Jahr, um dir ein bisschen so ein Panorama zu geben. Ich war letztes Jahr bei George Ezra, bei Luis Capaldi, bei Take That, bei Michael Patrick Kelly, bei James Blunt. Also und. Also das ist was, ja, ich bin im Zuge eines Jahres ganz, ganz häufig, also wahrscheinlich 9 bis 10 Mal, fast jedes Monat bei einem Live-Konzert. Musik macht was mit uns. Es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, Musik vermag uns in Verliebtheitszustände zu bringen. Und Musik war immer ein großer Teil meines Lebens, so mit der Stimme Stimmung zu machen und Klänge zu produzieren. Ich glaube, es ist nicht so unverwandt.
Also du hast jetzt total viel erzählt über deine verschiedenen Seiten und da warst du Buchhändlerin, ja. verbindet dich irgendwie heute immer noch mit Büchern, heute schreibst du sie.
Ja, heute schreibe ich sie und ich bin gerne in, ja, ich bin gerne in Buchhandlungen. Also wenn ich heute irgendwo in Perth zum Beispiel eine Buchhandlung sehe oder in München bin, ich bin ja in München geboren, also damals, als es den Hugendubel noch in der Form gab, dann bin ich da rein und ich kann mich gut in Buchhandlungen auch umschauen und da schmökern und so weiter. Aber es ändert nichts dran, dass ich die neuen Medien wie Podcast, Vodcast natürlich auch mag. Und nach 6 geschriebenen Büchern, weißt, es ist ja dann immer auch so, jeder Verlag kommt am Anfang und sagt, magst du dieses Jahr wieder ein Buch schreiben? Nein, ich mag jetzt nicht mehr. Also ich habe 6 Bücher geschrieben, davon gibt es wirklich, also gerade die Kommunikationsgesellschaft ist mein Lieblingsbuch, das ist so ein richtiger Traktor und jede Neuauflage hatte ich letztes Jahr, ist wahnsinnig viel Arbeit, um das wieder akkurat und frisch zu halten. Aber ich mag jetzt nicht mehr schreiben. Ich schreibe für Blogs, ich schreibe 5-mal im Monat für Magazine, ich schreibe fürs Aurum und Querbeet, also immer wieder.
Jetzt machst du lieber Podcasts.
Ja, mein Podcast, schreibe Kolumnen und so weiter, stimmt. Aber es gibt viele Lamellen. Ja, ich bin gern vielseitig.
Also ich finde auch die Kommunikationsgesellschaft ein allerbestes Buch. Und du warst doch so früh Mutter und da sind doch ganz viele verschiedene Seiten in dir, die auch ganz ihre eigene Lobby haben, oder? Was sind so die Lobbyisten in dir?
Die inneren Lobbyisten in mir, ich glaube, es gibt ganz klar, und die backen ja auch immer zusammen. Also wenn ich mal sage, was gibt's für Stimmen in mir, welche Anteile, also ohne, dass das jetzt verrückt klingen soll, aber natürlich gibt's in mir eine Geschäftsfrau und es gibt in mir eine Diva. Und dort, wo die Geschäftsfrau und die Diva auf Urlaub fahren wollen zum Beispiel, das ist nie das, wo das Kind in mir auf Urlaub fahren will. Also die sind immer irgendwie so in einer Lobby, wo das Kind sagt, mag ich ja gar nicht. Es gibt eine Umwelttante in mir, die schon auch Sorge hat, fahren wir da jetzt an die Wand oder nicht. Es gibt einen Technikfreak in mir. Ich bin ja so wahnsinnig techy. Ich bin mit 54 wahrscheinlich bald noch nicht, in meiner Familie die am allermeisten neuen Dingen irgendwie aufgeschlossen ist. Also ich war eine der ersten damals, die auch eine Domain hatte. Also wenn du sprechen.com hast, dann ist das schon das Zeichen dafür, die Domäne ist die Domain, dass man da recht früh mit dabei war. Also die gibt's wahrscheinlich. Es gibt sowas wie eine Nörglerin, so eine Pessimistin, die sagt, wer weiß, ob das was ist. Und dann gibt's eine, die ist so eine absolute Macherin. Ich bin davon überzeugt, eines der Credos meines Lebens ist, und das kann ich auch als Tipp wirklich geben, better done than perfect. Selbstverständlich kann man diesen Podcast jetzt oder diesen Vodcast noch anders ausleuchten, anders machen. Man könnte noch tollere Mikros nehmen. Aber es ist doch gescheiter, wir machen ihn und nehmen uns da Zeit dafür und jemand schaut sich das an, als wenn ich auf diesen einen Event, und ich erlebe das oft auch bei Studierenden, ja, aber das geht alles nicht, weil es ist noch nicht better done than perfect.
Jetzt habe ich dir viele Fragen gestellt und du hattest ausreichend Zeit, deine Sicht und deine Dinge zu platzieren. Und jetzt versuche ich dich ein bisschen
kennenzulernen. Ich habe Angst.
Bisschen besser kennenzulernen, indem ich dir nicht so viel Zeit gebe und so entweder oder Fragen stelle und du musst dich entscheiden.
Oder.
Und auch kurz sagen, weswegen eigentlich. Okay, also fangen wir mal an. Erste ist Sommer oder Winter?
Ganz klar Sommer. Ich friere nicht gern, ganz klar Sommer. Ich bin kein Skifahrtyp, das habe ich alles an den Nagel gehängt. Sommer, Sommer, Sommer.
Okay. Roman oder Sachbuch?
Ach, schwierig. Also natürlich als gelernte Buchhändlerin würde ich von mir erwarten, mehr Belletristik zu lesen und ich schaffe im Jahr vielleicht wirklich einen Roman und ich lese aber wahnsinnig viel an Sachbüchern. Also wahrscheinlich, wenn ich es der Häufigkeit her nehme, müsste ich sagen Sachbuch. Wenn ich sage, was würde ich von mir wollen und erwarten, die Literaturtante, dann wäre es das andere. Aber auch für meine Talk mit Tatjana habe ich ja ganz, ganz viele Autoren von Konrad Paul Liessmann über Philipp Blom, über Ilja Trojanow und so weiter, deren Bücher ich ja schon auch lesen muss, wo es mal das eine oder das andere ist. Aber ich glaube eher Sachbuch.
Okay. Eine andere Seite ist, lieber Action oder Liebesfilme?
Oh man. Ach, das ist so schwierig. Oliver, was fragst du mich da? Ich kann Actionfilme nicht leiden. Ching, boom, das ist mir alles zu laut, zu primitiv, zu wahr. Und Liebesfilme jetzt, wenn es in Richtung Rosemunde Pilcher und Titanic geht, dann wird's auch schwierig. Ich mag gerne Crime und Thriller. Aber das hast du nicht zur Auswahl. Also wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, dann ist es Liebesfilm. Oh Mann.
Okay, also beides nicht ganz
deins. Nicht ganz, nein.
Okay, du bist Techie?
Ja.
Windows oder Apple?
Beide. Aber mit unterschiedlichen Dingen. Also für mich ist Apple schon immer noch ein Spielzeug. Ich mag Apple. Ich mag Handys von Apple. Warum? Ganz einfach, weil sie sofort synchronisiert sind mit meinen Laptops, meinen iPads und so weiter und es damit für mich zum Werkzeug wird. Aber die Standrechner bei uns in der Schule des Sprechens, bei den Damen und Herren im Office, die sind natürlich DOS, die sind Windows-Geräte. Da gibt's auch immer wieder. Der letzte Büroleiter, den ich hatte, der mir gesagt hat, ich kann mit deinem Laptop nicht, das ist ein Apple. Also da scheint es eine große Kluft für Menschen zu geben. Ich kann beides.
Du hast uns vielleicht vorher schon einen kleinen Hinweis gegeben auf die Antwort auf die nächste Frage. Die nächste Frage ist Geld oder Liebe?
Schluck. Geld oder Liebe? Darf man Geld lieben? Nein. Also auf jeden Fall finde ich Menschen arm, die für Liebe zahlen müssen. Also wenn Liebe käuflich wird, dann wird schwierig. Ich glaube aber schon, dass das, was uns Menschen verbindet und was diese Welt momentan auch wirklich dringend braucht, ist nicht noch mehr, ich meine, du bist in der Bank, du weißt es, nicht noch mehr gedrucktes Geld, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr Liebe. Also ich glaube, Liebe wäre schon besser. Ich möchte aber trotzdem sagen, I'd rather cry in a mansion. Also
Liebe ja, Liebesfilm nein. Ne?
Ja, genau. Also, aber ich finde also, ja, ich find Geld auch nicht verkehrt. Also bei dieser Frage Geld oder Glück? Weißt du, muss man beides kennen, Geld und Glück. Aber hier bei der Frage Liebe.
Okay. Film oder Buch?
Film geht schneller. Film, Gott, als Buchhändlerin. Die eine Seite mir heult gerade und lacht mich aus. Ich finde, Film geht schneller. Ich muss mal Zeit nehmen für Dinge. Und das ist einfach was, wo ich auch ganz, ganz häufig das Gefühl habe, es gibt natürlich Bücher, die deutlich besser sind als ihre Filme. Aber weil alle das immer die Gescheiterln und die Schlaubeschlümpfe, es gibt bitteschön auch Filme, die deutlich besser sind als ihre Bücher. Also deswegen, nein, Bücher schreibe ich, Filme. Filme schaue ich mir gern an und ich mag Kino, ich schreibe Filmrezensionen, ich bin schon ein Filmfreak.
Bier oder Wein?
Ja. Also wenn du bei Wein mir die Schleife lässt, gespritzter und da jetzt hin zum Sekt und zum Champagner, dann bin ich in der Ecke. Bier gar nicht. Es gab eine einzige Situation, als ich Bier getrunken habe, das war in Westaustralien, weil ich wissen wollte, ich habe über einer Brauerei gewohnt, was haben die da? 51 Biersorten? Und dann habe ich mir von diesem Duncan, hieß der, jeden Abend so Dosen mitgeben lassen. Mango-Bier war mein Einsteiger, aber das war nur damals in der Pandemie in Australien. Wein.
Das war eher eine Verkostung.
Eine Verkostung, genau.
Also Musik, hast du uns ja schon erzählt, spielt wirklich eine große Rolle bei dir im Leben. Wie ist es jetzt eigentlich, weil du hast ja auch die klassische Ausbildung, ist es jetzt Oper oder Pop?
Also klassische Ausbildung hat man nie und ich habe sie ja auch nie irgendwie auf Bühnen praktiziert, aber natürlich bin ich heute eher bei Pop-Dingen. Ich höre einem Piotr Bejawa wahnsinnig gerne zu, war da ja auch im was ist das? Künstlerhaus, nein, nicht Künstlerhaus, Konzerthaus, so rum, genau. Also das höre ich gern und es gibt ausgewählt Menschen oder auch Opern, wo ich sage, da gehe ich gerne hin. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel Popkonzerten ich bin, wie vielen ich nachreise in der Welt. Als größter Elvis-Fan war ich natürlich auch in Graceland, eh klar. Meine Tochter hatte dorthin müssen, also dann ist es wahrscheinlich schon Pop, ja. Aber es gibt bei mir, also das, ich höre übrigens, weil das auch noch ein Nachtrag ist, was ich wahnsinnig gerne höre. Du hast mich vorhin nach den Radiosendern gefragt und das reiche ich hier nach. Ich höre wahnsinnig gerne Radio Mozart. Also bei mir zum Frühstück am Sonntag läuft Radio Mozart.
Oh wow. Ja. Du hast ja eine Lehre gemacht, auf der anderen Seite auch die Schule. Wie ist es denn so? Arbeit oder Schule?
Ich bin jemand, der natürlich als mit Bildungsinstitut für Bildung steht. Ich bin jemand, der nicht das Gefühl hat, ich habe da auch bei meinen Kindern wirklich dafür gesorgt. Mir war es wichtig, dass sie die allgemeinbildende höhere Schule machen, dass es eine Matura wird, dass mein Sohn jetzt auch ins Studium geht. Das ist schon was mir wichtig ist. Nein, ich hätte die Lehre nicht unterstützen wollen. Natürlich, wenn ein Kind unbedingt Lehre machen will und es auch wirklich fürs andere gar kein Talent hat, dann soll man das tun. Aber ich glaube, und das ist ja auch was ich in meinem Leben auch zeige, Doktorat und Lehre gehen sich aus. Also ich find, dass einem Kind heute sehr viel, auch an englischen Fähigkeiten und so weiter, sehr viel abgeschnitten wird, wenn man sagt, ja, machst du Lehre. Also da muss es schon echte Indizien dafür geben, dass der manuell so talentiert ist und fürs andere gar nicht geeignet. Meistens ist es doch ein, ich will schnell mein eigenes Geld verdienen und da finde ich es immer schade.
Wenn man so viele Bücher wie du geschrieben hast und immer wieder neue Themen, also dann ist man sicher viel mit sich beschäftigt, auch vielleicht eben in Kaffeehäusern und denkt, hat man da so viel Zeit rauszugehen? Also kurz und knapp gefragt, draußen oder drinnen?
Drinnen zum Lesen, draußen zum Denken und frische Luft schnappen. Ja, die Zeit habe ich. Ich sage dir aber auch, wo ich sie einspare. Also ich bin sicherlich jemand, der recht wenig, so deppert es klingt, soziale Kontakte privat hat. Also ich bin jetzt nicht die, die am Freitag schon mit Freunden abhängt, dann mit denen grillen geht, auf einer Bergtour mit den Hubers und mit den Meyers zum Brunch. Gar nicht. Wenn du so einen Job hast wie ich, wo du jede Stunde ein anderes Gesicht vor dir hast, hast du vor allen Dingen ein Bedürfnis, und das ist Ruhe und auch mal den eigenen Gedanken nachhängen zu können im eigenen Tempo. Und da finde ich Frischluft immer gut und im Kaffeehaus lesen auch.
Filme magst du sehr?
Ja.
Lieber im TV oder im Kino?
Jetzt hast du Streaming gar nicht mit drin, oder? Also gut, dann sage ich lieber im Kino, weil ich glaube, also das hat mir meine Ärztin gesagt, also TV macht dick, weil man macht man sich ja dann doch immer irgendwas dazu und das sind dann nicht immer die Gemüsesticks, und Streaming nehme ich für unterwegs, weil ich bin viel unterwegs und selbstverständlich ist es dann was, was so on the fly geht.
Bei der nächsten Frage kann ich mir schon ungefähr vorstellen, was du sagen
Was hast denn du für Fragen? Hilfe, Hilfe!
Bau oder Beisel habe ich.
Bau oder Beisel? Ja, ich bin kein Beisel-Typ, oder? Also ich bin kein Beiseltyp. Also bei mir, es geht tatsächlich in meinem Leben, ich habe ein sehr großes Bedürfnis nach Ästhetik, nach schönen Dingen. Ich mag Glitzer und da sind schon immer ein bisschen more shiny things. Und der Beisel ist heute jetzt so gar nicht shiny. Also dass man mich eher in einer schönen Bar irgendwo trifft oder auch in einem schönen Club, ist die Wahrscheinlichkeit ist größer.
Hätte ich fast vermutet. Thema Urlaub.
Aha.
Australien oder Neuseeland?
Australien, ganz klar. Neuseeland ist zu kalt, hat es nur 15 Grad, kann man kaum schwimmen, nur wenige Monate. Ich war in meinem Leben 7, 8 Mal in Australien, von Westaustralien bis hin Ost und so weiter. Ist einfach immer toll. Australien ist toll. Australien.
Und so zwischendurch, die Zelle muss schwimmen, geht es um das Thema Wasser.
Oh, oh.
Leitungs- oder Mineralwasser?
Mineralwasser. Ich bin, also wenn es eine Sucht gibt, die ich habe, dann bin ich kohlensäuresüchtig. Ich liebe Kohlensäure und ich brauche Wasser. Ich werde da immer wieder gescholten von meiner Tochter, die sagt, komm bitte Wasser, das ist alles sonst übersäuert und so weiter. Mir wurscht. Ich mag gern Mineralwasser. Bubbles statt Troubles.
Gut, jetzt ändern wir das Format ein bisschen. Mhm. Eine andere Art von Fragen.
Oh mein Gott, brauche ich die Brille?
Brauchst du nicht, Nein. Du musst nur zuhören.
Okay.
Und zwar, ich beginne Sätze. Und du vervollständigst sie.
Oh mein, da bin ich ganz schlecht.
Nein.
Okay.
Das ist ganz leicht. Unmittelbar nach dem Aufstehen brauche ich?
Unmittelbar nach dem, das hat mich schon mal jemand gefragt, glaube ich. Unmittelbar nach dem Aufstehen brauche ich Schafkäse und Pflaumen. Das klingt dämlich, oder? Ja, ich mag Schafkäse gern und ich mag Pflaumen, weil ich finde, also ich bin ja da so ein frankophiler Mensch. Ja, das.
Ein guter Tag beginnt für mich.
Ein guter Tag beginnt für mich, wenn ich Zeit habe. Also ich bin jemand, ich habe meine ersten Termine gerne erst um 10 oder 11, weil ich tatsächlich gern in den Tag hineingleite, meinen Frühstückskaffee check, mal zuerst mich vorbereite, auch auf viele Stunden und so weiter. Also mein Tag beginnt nicht mit Eile. Ich bin niemand, den du, also ich bin früh aufstehend, ich stehe jeden Tag um 6.40 Uhr auf, aber ich mag nicht um 6.40 Uhr wo im Fernsehen sein. Also irgendwie mit Ruhe.
Überhaupt nicht mag ich.
Alles, alles Mögliche. Mitbewerber, die neidig sind, Gemeinheiten, die ich online wahrnehme, gibt es ja immer wieder auch, oder Ungerechtigkeiten in der Welt. Ich bin so ein bisschen ein Gerechtigkeitsfreak. Das bin ich für mich, das bin ich auch für andere. Und ich mag nicht, da habe ich wahrscheinlich mit meinen Kindern die meisten Troubles immer wieder mal gehabt im Zuge ihrer Adoleszenz. Ich mag keine faulen Menschen. Mit mir kannst du so gut arbeiten, mit mir kannst du ein Buch schreiben, einen Podcast machen. Aber jemand, der faul ist und erst um 4 aufsteht, das wird nichts.
Geborgen fühle ich mich, wenn?
Ach, geborgen fühle ich mich, wenn ich das Gefühl habe, wann fühle ich mich geborgen? Was hast denn du für Fragen? Geborgen fühle ich mich, wenn? Gib mir ein Beispiel. Wann fühlst du dich geborgen, Oliver? Gib mir ein Beispiel, ich brauche eine Anregung.
Es geht ja nicht hier um mich.
Ah, ja,
aber wenn vielleicht in der freien Fläche von Australien, wenn irgendwie rundherum nichts ist und nur die frische Luft und der Horizont?
Ja, da fühle ich mich nicht geborgen, du. Also geborgen
Eine
fühle ich
super
mich
Anregung, ne?
wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich fühle mich geborgen, wenn man gemeinsam irgendwie was vorhat, auch so ein Grüppchen ist vielleicht, weißt du, so man sagt, also wir fahren jetzt irgendwie in Urlaub, wir haben da alles beieinander und man hat so auch ein bisschen die Vorfreude der anderen. Und ich bin sehr oft jemand, der selber die Familie zieht, der sagt, komm, ist das nicht super? Ich glaube, für mich ist Geborgenheit, wenn das mal jemand anderer auch übernimmt. Also ich meine, als Vater weißt du, wir müssen immer wieder auch Jugendliche begeistern und komm, komm. Und wenn man irgendwie das hat, diese Arbeit, diese atmosphärische Arbeit, wenn die abgenommen wird und man sich da auch mal reinlegen darf, ich glaube, dann fühle ich mich
Da
geborgen.
hast du recht. Ich würde gerne einen Tag verbringen mit.
Tot oder lebendig?
Egal.
Ich würde gern einen Tag verbringen mit, naja, natürlich mit Elvis Presley, eh klar. Ich würde aber auch gerne einen
100
Tag,
Euro auf mein Konto.
100 Euro auf dein Konto. Ich würde auch gerne einen Tag verbringen mit Menschen, die ich mir aussuchen darf, wo ich ein ganz kontroversielles politisches Panel zusammenstelle. Eines, das du weder im ORF noch irgendwie auf ATV, auf Puls, auf RTL, wo auch immer siehst. Also, wo man mal wirklich auch Menschen zusammenbringt und man sagt, das ist jetzt mal mutig, aber man hat auch die Gesprächsführung in der Hand.
Meine Ruhe, finde ich.
In der Massage. Ich bin jemand, ich brauche jede Woche Massage, sonst bin ich echt unrund. Und ich brauche sehr viel Schlaf. Also viel im Sinne von regelmäßig, ich schlafe keine 8 Stunden. Ich und mein Vater, wir schlafen nur 6 Stunden. Aber die 6 Stunden, da darf die Maus keinen Faden abbeißen.
Geld bedeutet für mich.
Freiraum. Bedeutet für mich Freiraum, bedeutet für mich Gestaltung. Ich bin da nicht im Haben, ich habe nichts. Und sondern ich bin im Sein. Ich mag damit Dinge gestalten. Ich reise wahnsinnig gern und reise auch viel. Meine kleinen Nischen, von denen ich dir erzählt habe, kosten Geld, damit ich wieder Labors und kleine Produktentwicklung machen kann. Es ist Gestaltung.
Ich glaube an.
Oh, Glaube. Oh, schweres Thema. Ich glaube wirklich an selbstheilende Kräfte. Das glaube ich. Also ich glaube, dass wir eine ganze Menge in uns haben. Und das ist ganz ohne Esoterik. Du weißt, das hat bei mir weder oben ohne noch sonst mit Esoteriken sehen. Aber ich glaube, dass wir viel mehr Kraft in uns haben, als uns gewahr ist. Hoppsala. Da. Ich glaube an die Klangqualität.
Okay, und in meiner Freizeit?
In meiner Freizeit mache ich auch Sachen, wo andere sagen, ist doch Arbeit. Und ich empfinde es nicht so, weil erstens mache ich meine Arbeit wahnsinnig gern. Und wenn ich dann eine Kolumne schreiben muss, ist es ja auch was, wo ich mich wieder in ein Gebiet reinnörden darf, was ich schon cool finde. Für mich ist mühsam Buchhaltung. Natürlich gehört als Unternehmerin von so einem großen Haus auch sowas mit dazu. Das finde ich fad. Also wenn man sowas, das ist zum Beispiel was fad. Aber Dinge, die man weitertreiben kann, finde ich cool.
Jetzt wird's
Oh
schwierig.
nein.
Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist.
Oh, die wichtigste Erfindung der Menschheit ist, medizinisch gesehen wahrscheinlich Penicillin. Ich glaube, dass das eine irre Kraft hat und ein irrsinniger Gamechanger war in der ganzen medizinischen Geschichte. Meinst du es medizinisch oder meinst du es als Ding?
Mehr so ein bisschen von dir lernen, was dir am wichtigsten ist eigentlich.
Also ich glaube tatsächlich, auch wenn alle drauf fluchen und oh, Detox und Techno-Detox, ich glaube, dass das Smartphone eine der, also für mein Leben, eine der coolsten Erfindungen war, die es gibt. Wir alle haben unsere E-Mails drauf, wir haben unsere Fotos drauf, wir haben die Podcasts drauf. Ich habe da alles drauf. Also mein Leben ist da sehr stark auf diesem Glasziegel. Natürlich ist eine Frage, wie sehr man da reinkippt, aber also ich würde dem nicht nur ein negatives Zeugnis ausstellen. Ich finde, also manchmal fragen wir uns doch, was haben wir früher gemacht, ja? Also und nicht immer ist es dann besser. Ja, vielleicht waren wir mehr in der frischen Luft oder haben uns den Haxen gebrochen beim Kirschenpflücken, aber es ist heute schon auch was, wo ich das Gefühl habe, ich finde, es war eine coole Erfindung. Der Technikfreak in mir findet es super. Die Oma sagt, Moment, das kriegen die Kleinen noch nicht.
Meine drei größten Wünsche sind
Wünsche, beruflich, privat, persönlich, wie?
größten.
Meine größten Wünsche. Ah, habe ich nicht. Ich habe keine Wünsche. Ich habe keine Wünsche. Also weißt du, wenn ich jetzt da irgendwie so Weltfrieden komme, das ist es nicht, weil das ist, vielleicht kann sich das wer andere wünschen, wäre natürlich auch toll. Aber wenn ich da jetzt sage, ewige Gesundheit und für meine Liebsten, ja, also wenn ich mir was wünsche, was machbar ist, dann schreibe ich es in den Kalender. Dann nehme ich mir das fürs nächste Jahr vor. Wenn ich das Gefühl habe, da will ich jetzt einen Kurs machen, da will ich das machen. Und nur planlos Wünsche zu haben, ohne sich denen anzunähern, finde ich fast ein bisschen wie Akonto sagen, wasted time.
Nicht schlecht.
Sorry.
Die letzte Vervollständigung aus der Kategorie ist, Mit 80 sehe ich mich.
Also mit 80 sehe ich mich irgendwo als wirklich schräge, so eine Mischung aus Barbara Cartland und was weiß ich, weil mir die shiny things so wie immer noch sehr geschminkte, gepflegte Frau, die aber irgendwie schrullig ist, die natürlich schon nörgeln kann. Also ich sehe mich da, glaube ich, als, ich glaube, ich bin schon der Type, das, was man dann eine Type nennt. Vielleicht verzeihen mir manche dann auch meine Schrulligkeiten, weil jetzt ist ja 80, ist ja wurscht, ja. Also vorher wirst du angefeindet, aber irgendwann wird's Kult. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee.
Weißt du was? So sehe ich dich auch. Das kann ich mir so gut vorstellen.
Du siehst doch meine Brille.
Jetzt kommen wir zur
Oh mein
Abschlusskategorie,
Gott.
wo du schnell antworten sollst und nicht zu lang
In
antworten sollst.
einem Satz oder einem Wort?
Ich geb dir ein Wort und du darfst gerne einen oder anderen Satz
Okay.
benutzen, aber eher knapp und schnell.
Yes.
Sternzeichen.
Ich bin Widder, Löwe. Und Sternzeichen sind mir wurscht, weil ich bin Widder. Also kann ich nicht an Sternzeichen glauben. Aber das ist angeblich schlecht, wenn man Widder und Löwe ist, hat mir eine Astrologin-Kundin gesagt, das sind die, die von zwei Seiten brennen und dann nicht zu lang leben. Also beeil dich.
Deine Schwächen?
Ach Mann. Ich bin unmäßig. Ich habe früher zu viel geraucht, tue ich heute nimmer. Ich esse die halbe Zeit zu viel, ich rede zu schnell, ich lebe zu intensiv. Das ist der eine Punkt. Ja, sicherlich Schwarzmalerei, ich kann super intolerant sein. Also so diese, ich kann, was unmäßig war es, intolerant, Dominanz sagen mir viele und ich glaube, das stimmt auch. Also das sind schon so Sachen, wo ich das Gefühl habe, also ich bin nicht immer nur ein liebes Kerlchen.
Okay, und deine Stärken?
Ja, sehr gut, sehr große Disziplin, denn so pervers das klingt, während ich die halbe Zeit esse, ist die andere Hälfte wirklich sehr, also ich bin seit 1970 auf der Welt und seit der Zeit auf Diät. Also hat sie nie sichtbar eingestellt, aber ich bin dann schon, wenn ich finde Zunehmen wahnsinnig leicht. Ich finde Abnehmen auch leicht. Wahrscheinlich ist Zunehmen leichter. Ich finde Halten wahnsinnig schwer. Also die andere Zeit, ich kann sehr diszipliniert sein. Ich glaube, es ist eine Stärke, auch Menschen lesen zu können. Ich sehe sehr schnell, was los ist. Das ist mit meinem Beruf natürlich verbunden. Da wird man auch ausgenützt, wenn man dann immer, komm, schau dir den an, kannst du mir sagen, wie der neue Freund ist oder so. Ich glaube schon auch eine gewisse Strahlkraft zu haben, also Menschen auch motivieren zu können und auch Energie. Also ich glaube, zu meinen Stärken gehört schon auch, ich habe viel Kraft. Die wird auch jetzt jenseits der 50 nicht weniger.
Deine Lieblingsautor.
Ja. Frederik BBD. Das ist mein absoluter ultimativer Lieblingsautor. Ich bin ganz stolz, dass ich zweimal im Talk mit Tatjana Konrad-Paul-Lissmann hatte. Ich habe sein Buch Lauter Lügen. Das war meine Sommerlektüre letztes Jahr. Ich habe das geliebt. Wir haben es miteinander auch zum Teil gelesen. Du hast vorgelesen, ich habe zugehört. Ich fand
Ja,
das
Mann,
so toll.
tolles Buch.
So ein tolles Buch. Ich mag, wenn Oskar Werner von wegen Lesen Rilke liest. Ja, und war's schon.
Deine Stars?
Meine Stars, was für Stars? Ja, also Elvis weißt du schon. Natürlich mag ich sowas. Also ich würde jederzeit zum Konzert von Bryan Adams gehen, ganz klar. Also es gibt da schon so Menschen, wo ich den Eindruck habe, die haben sich auseinandergesetzt. Ich finde schade um Avicii, natürlich war der cool. Ich bin gerne in Clubs auch und ich mag einfach tanzen gehen und da sind schon Leute cool, auch die tolle Mucke machen. Oh yes.
Sonntags?
Sonntags. Ist das die Frage, sonntags?
Ja.
Sonntags will ich mehr Ruhe haben. Ich mag am Sonntag keine Interviews, ich mag am Sonntag keine Geschichten machen und ich fahre gerne in die Wachau. Ich bin dann gerne auch mal draußen und ich mag Menschen, die irgendwie sagen, du hast Lust, schau, das könnten wir uns anschauen, wo ich nicht Programm machen muss.
Größte Angst?
Ich glaube schon, dass ich Verlustsorgen habe. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Müsste man mal aufstellen. Ich glaube schon, und auf der anderen Seite, also seitdem Manfred Spitzer den Satz gesagt hat, du weißt es, in seinem Buch Digitale Demenz, der hat damals gesagt, Demenz beginnt mit 35. Seit der Zeit bin ich, glaube ich, seitdem ich 35 bin. Also so Demenzängste, stell dir mal vor, in meinem Job, das wäre schon blöd. Also das ist was, ja, ich glaube, da habe ich Sorgen. Also es gibt zum Teil noch keine Indizien, aber es gibt schon Sorgen diesbezüglich. Ja.
Ja, die sind scheinbar größer als die
Ja,
Hinweise
definitiv.
darauf.
Ja.
Lebensraum.
Lebensraum, Lebenstraum, Lebensraum.
Lebensraum.
Also, ich hab's gerne hell Und ich habe es gerne weitläufig. Ich mag sehr puristisch Sachen, wo nichts drinnen stehen. Ich mag die Luxusfarbe weiß und ich mag es gerne shiny. Also wenn man in die Schule des Sprechens kommt und viele sagen, oh, es ist so schön bei euch, das ist auch die Art, wie ich wohne. Ich brauche große Altbauflügeltüren, ich brauch's irgendwie schon ein bisschen, es muss was hermachen. Ich mag nicht in eine Höhle gehen. Ich mag keinen Neubau.
Dein erstes Auto?
Ach Gott. Soll ich mich outen? Ich hab den Führerschein erst mit 32 gemacht und der wurde mir von meinem Trainer geschenkt, dem Nikolaus Riemerschmidt, wofür ich ihm bis heute dankbar bin, weil der gesagt hat, das gibt's doch nicht, dass du ohne Auto und ich habe das nicht gemacht. Es ging sich nie aus. Da war zuerst Ausziehen und dann Lehre und dann Kind und wann mache ich das? Und ich fahre mein erstes Auto immer noch. Und ich gebe zu, sie ist so erotisch wie ein orthopädischer Schuh. Meine Elektra, sie hat auch einen Namen. Und sie wird jetzt auch 30 Jahre alt, glaube ich, oder 20 Jahre alt. Wie alt wird die Elektra? 20 Jahre wird sie alt, genau. Und es ist ein Citroën C8. Sie wird nicht einmal mehr hergestellt. Aber ich pflege und hege sie. Und vor allen Dingen ist das so cool, mein erstes Auto. Da ist die Elektrik im Eimer, darum heißt es ja Elektra. Also mein Schwiegersohn, wenn sich der das ausleihen will oder so, sie bringen mir alle den Schlüssel nach 10 Minuten wieder zurück, weil sie sagen, es ist unfahrbar. Wenn du in den zweiten Gang gehst, geht der Radio an. Wenn du in die dritte gehst, dann geht hinten das Heckfenster runter. Also nur ich und du, wir können sie fahren.
Stichwort Zeitreise.
Ja, also ich glaube, dass mich das sehr interessiert hätte, mich mal im 18. Jahrhundert von Europa umzusehen, so ein bisschen dem Museum Europas, das wir heute allen zeigen. Ich glaube, ich hätte es damals gern gesehen. Ich hätte wahrscheinlich auch gerne diese 20er Jahre, die sehr shiny gewesen sind, in Amerika erlebt, wo man sagt, okay, was war da los? Wie war das in Wirklichkeit? Da sind gerade so die ersten Stars hochgekommen. Licht war damals ein Thema. Ich bin ja so auch so ein Lichtmensch. Also ich glaube, das hätte mich interessiert.
Apropos interessiert, was sind so deine Interessen?
Meine Interessen sind ganz bestimmt auch irgendwie sich zu überlegen, wie wollen wir das denn im Alter oder wie soll ich denn das gestalten? Wie werde ich denn das irgendwie machen? Was ist denn da so der Plan? Gehe ich echt noch mal ins Ausland? Kriege ich das hin? Also es gibt schon so Interessen, wie leben andere dann im Alter? Wie lösen die das? Aha, eine Alters-WG interessiert mich nicht. Aha, also ich bin da schon, also obwohl ich mich nicht alt fühle, aber ich finde es einfach spannend, sich zu überlegen, wie organisiert man sich dann? Ich habe das schon mit 18 spannend gefunden, wie organisiert man sich? Ich habe im Studentenheim damals gewohnt und mir gedacht, aha, interessant. Ich glaube, das mache ich nicht so lang. Ich glaube, ich kümmere mich lieber darum, dass ich da irgendwann eine eigene Bleibe kriege. Also Leben und Gesellschaft und Politik wird mich immer interessieren.
Kraftplatz?
Da kann ich dir meine 3 Ws sagen. Meine Kraftplätze sind das Waldviertel. Ich habe 10 Jahre im Waldviertel gelebt und habe dort, ja, schon in diesem kargen, rauen Abschluss. Also ich habe da sehr viel, was bei mir Dinge in Schwingen bringt. Waldviertel, Wachau. Das ist der Grund, warum ich meine Wohnung in der Wachau gekauft habe, weil ich einfach die Wachau so toll finde. Und Westaustralien. Also als ich da diese 3 Monate während der Corona-Pandemie in Westaustralien war, meine Tochter hat ja drüben gelebt, fast 3 Jahre lang. Also das ist schon was, wo ich da sehr viel auch mitgekriegt habe und einen völlig anderen Lifestyle mitgekriegt habe. Die 3 Ws.
Okay, das war das letzte Stichwort. Jetzt gebe ich noch eine einzige Frage, habe ich noch an dich.
Die letzte.
Wirklich viel gelernt, die wirklich letzte, okay. Frage. Und die schaut natürlich nach vorne. Also, wie hältst du so mit Zukunftsplänen? Hast du vielleicht auch Visionen oder hältst du es dann eher mit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, der braucht zum Arzt?
Ich finde es wichtig, dass man sich gewisse Ziele steckt, im Sinne von nicht Zielerreichung, sondern dass man sich überlegt, wo will ich denn da stehen? Was ist denn da machbar? Aber ich finde es auch wichtig, dazu die taktischen Schritte sich zu überlegen. Wie komme ich damit in die Gänge? Weil nur irgendwie ein Ziel voranzutreiben ist öd. Und da sind wir auch wieder von wegen better done than perfect. Dann komm, mach mal die ersten Schritte, der Weg tut sich im Gehen auf. Das ist auch ein Satz, den meine Kinder oft gehört haben. Move your ass, your mind will follow. Und für mich ist klar, die Schule des Sprechens werde ich in all diesen Nischen und Labors weiterentwickeln. Das tue ich auch ständig. Ich bin da in der Produktentwicklung auch ganz gut. Nein, ich werde sie nicht mehr, die Schule des Sprechens go Starbucks. Ich werde sie nicht franchisen. Das habe ich mir vor 20 Jahren schon überlegt, ob ich das tue. Also das heißt, die Zukunft hat sehr viel mit Essenzen, mit Qualitäten zu tun. Aber im gewissen Alter sammelt man, glaube ich, eher so besondere Momente, Essenzen, Qualitäten und auch besondere Menschen.
Vielen, vielen Dank für das Interview. Du hast mir wirklich und du hast uns ganz viel von dir erzählt. Und zum 40-jährigen Geburtstag deiner Schule werden wir das wiederholen und schauen, wie die Dinge noch zusammenpassen.
Oliver, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr.